Ist doch ganze Zeit vergangen zu unserer zweiten Folge.
Senfte. Es ist mal wieder Zeit für Senfte. Ich darf mir das gar nicht anders anfangen. Die Leute erwarten, dass ich sage, es ist Zeit für Senfte.
Also wir haben von ChatGPT Form bei Witze erklären gelernt, dass es manchmal auch interessant ist, die Erwartung zu brechen. wir haben so viel zu tun, Leute. Wir haben so viel Arbeit, dass wir uns mit ChatGPT Witze hin und her werfen.
Wahnsinn. Nee, das heißt, wir haben so ein trauriges Leben
in unserer Freizeit,
dass so witzlos ist, dass wir uns unsere Freizeit hinsetzen und uns von ChatGPT Witze erzählen lassen. Ja. Ist schon eigentlich ziemlich armselig. Es geht um ein ganz spannendes Thema.
Lüg halt nicht. Nee, sorry, das ist einfach gelogen.
Nee, ich persönlich finde es spannend. Ich finde das.
Du hast komische Hobbys.
Ich bin Pilot. Du vergisst es immer. Ich habe schöne Hobbys. Und dieses Thema ist auch ein ganz schönes Thema. Ich finde es tatsächlich, es ist ein spannendes Thema. Man kann sich da gut reinfuchsen. Die Leute denken sich schon, worum geht's jetzt? Worum geht's? Komm, ich sage euch erst den Titel. Der Titel ist von Episode 142 von Senf statt Senfte. Holt die Checklisten raus.
Ich liebe Checklisten.
Du liebst Checklisten?
Ich mag's wirklich.
Ja?
Kein Scheiß.
Sehr gut.
Deswegen, mein Leben wäre nicht ohne
Checklisten. Jetzt wissen wir auch, warum du dir von ChatGPT Witze erklären lässt.
Genau.
Ja? Es geht um ESG, also auf Deutsch ESG. Kann man auf Deutsch eigentlich schlecht auf ESG übersetzen, weil die einzelnen Buchstaben halt tatsächlich immer noch englische Wörter bedeuten. Aber vielleicht haben schon mal ein paar gehört, ab 2025 wird's richtig tricky für viele Organisationen. Alle Unternehmen mit über 250 Leuten und ich glaube ab 40 Millionen Euro Umsatz müssen jetzt EU-weit ein ESG-Reporting abgeben und nachweisen, dass sie Maßnahmen ergreifen, um nachhaltig zu sein. Mhm. Ja? Und wir haben uns gedacht, Nachhaltigkeit, das steht uns so ein bisschen.
Ja, es war für uns auch ein neues Wort, haben wir gegoogelt,
ja,
was es heißt. Wir sind nicht schlauer geworden und deswegen reden wir heute mal ein bisschen drüber. wir haben uns noch nie damit beschäftigt.
Nee, jein.
Noch nie.
Also wir haben inzwischen im Endeffekt uns mal Gedanken gemacht, alles das, was wir bei Zweikern bisher gemacht haben, wie gut passt das eigentlich in diese ESG-Welt?
Genau, wir haben es genauso gemacht wie die Firmen selber.
Mhm.
Wir haben alles genommen, was wir eh schon machen, und haben es reingeprügelt auf die drei Buchstaben.
Und haben festgestellt,
wir trennen keinen Müll, wir fahren immer im ersten Gang auf der Autobahn, wir machen auch immer so kleine Löcher in unsere Öltanks bei den Firmenwagen rein.
Jetzt bleiben wir mal kurz ernst. Wir haben
Nein!
Wir haben festgestellt, es passt wahnsinnig gut. Und deswegen reden wir heute in Folge 142 mit dem Titel Holt die Checklisten raus. So ein bisschen über ESG, wie Organisationen ESG nutzen können, um wirklich nachhaltig und erfolgreich zu sein?
Ja, vor allem erfolgreich,
würde ich sagen. Erfolgreich zu sein. Mit Nachhaltigkeit erfolgreich zu sein. Das ist noch besser.
Ja.
Und wir geben so ein bisschen Einblick.
Marketing-Tag bei dir heute, oder?
Marketing-Tag.
Habe ich von ChatGPT.
Mit Nachhaltigkeit.
Ich habe ChatGPT gefragt, ob er meine Stimme simulieren kann. Sitzt gar nicht hier.
Es ist auch ein bisschen seltsam, wenn ich ehrlich bin, mit so einem Bildschirm zu sprechen. Jetzt gehen wir erstmal in den Jingle und danach räumen wir das Thema ESG auf. Ich freue mich drauf. Bis gleich.
Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
Ich bin am Überlegen, ob wir tatsächlich einen neuen Jingle aufnehmen, weil du fühlst dich gar nicht mehr so als frecher Junge, gell?
Nee. Hä? Ich habe heute früh in den Spiegel geguckt, auch wenn ich dich so sehe.
Wir sind freche Männer.
Alter ist eingezogen, sag ich mal. Also freche Jungs fühlt sich einfach an, als würden wir hier den Podcast von anderen Leuten klauen.
Ja, wir sind eher freche Männer mittleren Alters.
Ich wollte gerade sagen,
so werden wir uns in Zukunft
betiteln. Ich glaube, so muss sich Gottschalk fühlen, so mit seinen Mitte 70, die er wahrscheinlich gerade hat.
Der ist so boomerhaft, dass ich manchmal das Gefühl habe.
Ich glaube, der fühlt sich genauso wie wir. Ich glaube, der würde auch noch sagen, frisch und jung. Aber es haut einfach nicht hin.
ESG.
Nee, können wir nicht über Gottschalk?
Nee, wir können auch von mir aus kurz, wir können auch von mir aus noch kurz über Gottschalk.
Nein, ist okay.
ESG. Ich finde, so du weißt ja, einer meiner größten Einflüsse war mein Vater.
Ja? Oh, jetzt fangen
du
wir
kennst,
da
an. Nee, und auf, kennst,
so
nee,
weit holst du jetzt aus?
Ganz weit zurück.
Okay.
Ganz weit zurück, meine Geburt.
Ja, du erinnerst dich, als wäre es gestern gewesen.
Ich hatte ja immer mehr oder weniger diese traurige Kindheit mit einem staatlich geprüften Datenschutzbeauftragten und einem SAP-Validierer im Endeffekt als Vater groß geworden zu sein. Und natürlich hat er mir auch erklärt, wie solche Audits ablaufen. Ja, also wir müssen jetzt was validieren, jetzt machen wir ein Audit. Und dann kam zum Schluss immer, bevor der Auditor kam, oder die Auditorin, sorry.
Ja, also bitte.
Das ist ein bisschen vocal.
Ich habe Gottschalk in den Mund genommen, du musst mich gleich kopieren.
Und dann zum Schluss nochmal 5 Kulifarben ausgepackt werden, um auf, praktisch aufs Audit nochmal schnell, also um zu signalisieren, hey, wir haben uns eigentlich das ganze Jahr damit beschäftigt.
Ja.
Freunde, also es ist gemacht. Nicht einfach nur jetzt den Bericht, den wir unterschreiben und fertig, sondern das ganze Jahr, wir haben uns mit nichts anderem beschäftigt, als mit dem Thema Quality und Validierung.
Wann hattest du das erste Kinderzimmer-Audit?
Ja, das war relativ früh auch.
Ja, ne?
Relativ früh.
92, 93?
Mit einer Checkliste
durchgegangen. FDA Approval.
Ich hatte so auch 5 verschiedene Farben von meinen Kinderstiften.
Genau.
Und habe dann immer so ganz hässliche Haken dran gemacht. Sehr gut. Und ich hatte, als ich ESG gelesen habe und wir jetzt so mitbekommen haben, okay, jetzt wird es eigentlich ernst für den Mittelstand in Deutschland. Für den Mittelstand in der EU wird es ernst. Es bezieht sich ja nicht nur auf Deutschland, sondern auf die gesamte EU, dass das jetzt im Endeffekt gesetzlich verpflichtend wird. Da dachte ich mir so, wow, das finde ich geil. Das finde ich geil, weil es so viele Themen beinhaltet. Also gehen wir mal kurz drauf ein. E für Environment, S für Social und G für Governance.
Applaus. Ich habe es immer auf so einer riesengroßen Leinwand hier hinten im Raum aufgemalt, damit es hinbekommt.
Oh, du hast auch einen Clown gefrühstückt heute.
Wahnsinn.
So.
Ich habe mit ChatGPT Witze hin und her gespielt.
Gehen wir mal drauf ein. E, ganz kurz. Environment, Umwelt, im Sinne, Organisationen müssen gucken, dass sie ihren CO2-Fußabdruck senken, dass sie nachhaltiger wirtschaften, dass sie Lieferketten im Endeffekt nachhaltiger gestalten, dass das alles ein bisschen nachhaltiger wird. Social, da kommen wir beide ins Spiel, die 2 Psychologen hier, Nies, die sich darüber Gedanken machen, wie kann man das Zwischenmenschliche, ja, wie kann man unternehmenskulturelle Faktoren in Organisationen anfassen, sodass sich Menschen wertgeschätzt fühlen, dass sie gerne in die Arbeit reinkommen, dass sie
gesund bleiben.
Alles Themen, die da reinspielen. Und Governance ist dann mehr das Thema Führung. Ja, sind wir ethisch korrekt in unserer Führung? Ist das, was wir tun, ist das transparent für die Leute?
Welche Entscheidungen treffen wir? Wie treffen wir sie?
Ja. Also das zusammengefasst, Organisationen müssen sich um diese 3 Faktoren jetzt kümmern. Das sind vielschichtige Faktoren, also da könnte man 3 Tage lang drüber reden, was da alles mit reinfällt. Und dann habe ich mir schon wieder gedacht, so wie früher, mein Vater mir das erklärt mit den Checklisten. Ah, ich weiß, was jetzt los ist. In vielen Organisationen, die nächstes Jahr jetzt ihr ESG-Reporting abgeben müssen, wird jetzt erstmal die Excel-Checkliste ausgepackt und es wird im Endeffekt mal abgehakt, was alles so gemacht wird und dann wird da festgehalten.
Ja, und es wird alles verbogen und gedehnt, damit man halt nichts wirklich Neues machen muss, sondern halt alles reinpasst in das, was man eh schon macht.
Richtig. Und dann habe ich mir schon wieder so gedacht, so, oh Gott, jetzt haben wir eine richtige Chance. Eine richtige Chance. Wir müssen ESG machen.
Ja.
Wieso machen wir es nicht gleich richtig? So, wieso nutzten wir denn diesen Impuls jetzt nicht einfach? Und statt Checklisten praktisch abzuhaken, ne, und alles genauso weitermachen wie vorher, tatsächlich Initiativen zu starten, die ESG gerecht werden und wir gleichzeitig gewisse Dinge vorantreiben, um nachhaltig erfolgreich zu sein.
Ja, ich meine, die Sache ist natürlich, wenn wir mal die Historie von ESG einfach generell angucken, ich meine, ESG gibt es ja nicht seit die EU sagt, man muss es machen. Sondern ESG gibt es ja schon seit vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wann genau das Thema so aufkam. Ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her. Und es waren ja vorher eine freiwillige Verpflichtung von Firmen zu sagen, wir machen das, wir reichen ein und bekommen dafür halt so den grünen Stempel, sage ich jetzt mal, bei uns auf die Firma draufgesetzt. Und ich bin so als Deutscher, als Mitteleuropäer ja immer so in diesem Zwiespalt zwischen freie Wirtschaft, ja, die freier Markt wird das schon irgendwo regeln und dann sehe ich aber die Realität und denke mir, ja, die Politik muss was machen. Also da haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet, so dieses Dilemma, ne? Also auf der einen Seite sind wir komplett überbürokratisiert und überreguliert und auf der anderen Seite, wenn du den Markt einfach machen lässt, machen sie nichts. So, und an diesem Scheideweg stehen wir ständig und ja, jetzt kommt der eine Part mit rein, den du gerade angesprochen hast, dass jetzt die Checklisten rausgeholt werden, aber wenn wir mal wirklich angucken, was war ESG vor der Regulierung, war das ja auch nichts anderes. Da hast du auch nur die Marketingabteilung durchs Unternehmen gejagt und hast dir einholen lassen, was wir alles an tollen Projekten machen, haben uns noch hier irgendwo ein Solarpanel aufs Dach gestellt und haben trotzdem nach wie vor keine Ahnung was produziert. Ne? Also das Dilemma ist halt irgendwie, wenn du es komplett unreguliert machst, machen die Leute unregulierte Dinge. Ja, jeder von uns kennt den Nachhaltigkeitsstempel auf dem Kaffee oder auf den Fischen, die halt dann trotzdem mit dem Schleppnetz gefangen werden. Ja, und dann regulierst du es und dann stöhnen die Firmen berechtigterweise, ja fuck, jetzt müssen wir hier wieder irgendwelchen staatlichen Regularien nachkommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin so an dem Punkt, dass ich selber die Antwort nicht weiß,
nee, doch, was besser ist. Doch, eigentlich schon, weil eine staatliche Regulierung ja im Endeffekt nicht die Grundlage dafür liefert, dass du es tatsächlich ernsthaft betreibst. Also du kommst da dran vorbei. Du musst ja im Endeffekt bloß die Rahmenbedingungen einhalten, um ein ESG-Reporting zu machen. Dann fügst du das dann.
Und es gibt viel Kulanz, gerade am Anfang.
Ja, und da muss man jetzt sagen, okay, also schlussendlich ähnlich wie bei Gefährdungsbeurteilungen. Das ist ja auch ein Teil von dem Social Part von ESG. Ja. Es ist gesetzlich verpflichtend, Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen. Nur die Maßnahmenableitung aus Gefährdungsbeurteilungen ist statistisch gesehen ziemlich gering. Also der Impact aus einer Befragung zum Thema Belastung in Organisationen ist oft nicht gegeben.
Ja, und vor allem, also wo die Regularien halt an sich immer hinken, und das ist ja auch klar, allein was die Ressourcen angeht, ist einfach die Nachverfolgung. Nee. Also ich meine, wir haben seit 2014, glaube ich, die gesetzliche Veranlassung zur psychischen Gefährdungsbeurteilung, also gesetzlich verankert für Firmen. Und wenn man jetzt mal genau drauf guckt, was wirklich gemacht werden muss, ist, du kannst stichprobenartig ein paar Interviews führen, du kannst Befragungen machen, die dürfen mal so gemacht werden. Also du hast da eigentlich kaum Kläger und Richter, wenn du es nicht richtig machst.
Genau, darum geht's. Es geht darum, dass du sagst, wir müssen eine Befragung machen. Es geht bei dem Thema aber nicht um die Befragung. Und das ist das, wie man ESG auch nicht denken sollte. Wir sollten ESG nicht betreiben, um ein Reporting abzugeben. Genauso sollten wir keine Gefährdungsbeurteilung zu machen, um eine Gefährdungsbeurteilung gemacht zu haben, sondern wir sollten sie als Grundlage sehen, um Entwicklung voranzutreiben.
Aber ich glaube, lass uns mal zwischen diesem Ideal und dem, was ich machen muss, so ein bisschen uns hin und her bewegen, weil wir sind ja auch beide am Ende vom Tag Unternehmer, wir wissen beide, dass dieses wir sollten, müssten, könnten selten zieht. Weil warum? Wozu? Ja? Klar, rein ideologisch würden wir beide nur noch Fahrrad fahren, egal wohin. Wenn es nicht anders geht, fliegen wir aber trotzdem. So, auch wenn es selten ist. Und jetzt müssen wir uns ja überlegen, okay, was muss denn mindestens getan werden? Mindestens muss erstmal getan werden, dass wir uns überlegen, was tun wir zum Thema Nachhaltigkeit zum jetzigen Zeitpunkt. Wir müssen also irgendwo Zahlen, Daten erheben rund um unsere Firma. Welche Initiativen laufen wir? Mit welchen KPIs können wir das irgendwo hinterlegen? Wo können wir also unseren nachhaltigen Fußabdruck setzen?
Und wo können wir Entwicklung nachvollziehen?
Genau, richtig. Und auch welche Lücken haben wir vielleicht hier und da, wo wir dann noch eine, und wenn es am Anfang nur eine Pseudo-Initiative ist, ist mir jetzt erstmal egal, wo müssen wir noch Initiativen einstreuen, damit was vorangeht. Und allein schon in dieser Basis, in diesem Basisbau, sage ich mal, sehe ich schon extrem viele Vorteile, die man verpassen kann. Weil auf der einen Seite könnte ich ja jetzt einfach nur, nicht falsch verstehen, liebe Leute, die das machen dürfen, zwei Hanseln mit Klemmbrettern, wenn es auch digitale sind, durch die Abteilungen jagen. Oder aber ich könnte diese zwei Personen oder die Abteilung oder wen auch immer dafür nutzen, um wirklich mal echte Synergien herzustellen. Weil was wir ja schon auch erleben, gerade in größeren Firmen, du hast für jede Tätigkeit eine Abteilung. Also lass es Diversity sein auf der einen Seite, lass es Sustainability, Personalentwicklung und keine Ahnung was sein. Die ziehen ja nicht unbedingt jeden Tag am gleichen Strang. Und du könntest halt allein schon dieses Zusammenführen der Zahlen, Daten dafür nutzen, dass die eben irgendwo eine Synergie aufbauen müssen und an einer gemeinsamen Strategie arbeiten, wie sie die nächsten Jahre zusammengestalten.
Weißt du, was meine größte Sorge ist bei dem Thema? Das ist wirklich, da habe ich wirklich Angst davor. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist das, dass man sinnlos Daten erhebt, Leute damit belastet in Organisationen, die sich damit beschäftigen, und dann mit diesen Daten nichts Adäquates passiert. Das ist eine Thematik, das rieche ich bei ESG schon. Ich rieche das. Klar.
Weil du hast ja auch schon immer
Schluss,
so gemacht.
Ja. Du hast zum Schluss das Logo auf der Homepage und die Leute rennen trotzdem mit ausgestrecktem Stinkefinger durch die Organisation, weil sie sagen, meine Führungskraft ist scheiße. Und jetzt unabhängig davon, dass man sich Solarpanels aufs Dach kleben kann, das ist natürlich gegeben. Gehen wir mal von Environment weg. Das ist die eine Thematik, wo man sagt, da kann man viel tun, indem man tatsächlich Prozesse optimiert, indem man sagt, man klebt sich eben Stromzellen aufs Dach.
Ja, man kauft CO2-Zertifikate, man schaut auf die Lieferketten, keine Ahnung.
Aber gehen wir mal auf Social.
Ja.
Social und Governance. Und vor allem jetzt mal auf Social, weil das unsere Hauptexpertise ist. Dieses Thema Führung ist eins, oder Leadership ist eins der leidigsten Themen der letzten, für mich wahrscheinlich 30 Jahre. Ja, dieses, wir diskutieren über Leadership, als hätten wir jedes Jahr den heißesten Scheiß, den müssen wir jetzt machen. Dann werden Workshops gemacht, Seminare durchgeführt und wir wissen das nachweislich. Da hat McKinsey-Studien dazu gemacht, da hat Deloitte-Studien dazu gemacht, dass alle diese Initiativen keinerlei Effekte auf das Verhalten von Führungskräften haben. Es bleibt im Endeffekt genauso, wie es ist.
Ja. Und zumindest ist relativ gering.
Zumindest absolut gering. Absolut gering. Also 75% der Unternehmen haben das Gefühl, dass ihre Führungskräfteinitiativen keinerlei Effekt haben. 85% oder andersrum, muss ich dann nochmal nach, es kann auch andersrum sein. 85% der Führungskräfte haben das Gefühl, dass die Initiativen, die ihnen angeboten werden, keinen Effekt für ihre eigene Weiterentwicklung haben.
Jetzt sagen alle Konzerngewächse, ist eine gute Quote, wenigstens
15%. Genau, wenigstens 15%, genau, ist eine gute Quote. Und dann muss ich sagen, das reicht für ESG halt nicht aus, um Leute dafür zu praktisch anzuzünden, ne, mitzuwirken. Diese Themen, wo ich sagen muss, schlussendlich ist Social davon abhängig, dass Führungskräfte und Teams mitziehen. Dass sie sagen, wir arbeiten aktiv dran, wir entwickeln uns weiter, wir optimieren unsere Zusammenarbeit. Wenn man das nicht adäquat untermauert mit einer Struktur, die es zulässt, dass man das tut, verbrennst du die Leute und die sagen irgendwann, das ist eigentlich nur alles Augenwischerei. Und das ist das, was ich so schade finden würde jetzt, wenn wir sagen, okay, wir verpulvern das Erstpotenzial. Wir müssen es tun und verpulvern dieses Erstpotenzial der Hoffnung. Wir haben jetzt eine Grundlage, mit der wir tatsächlich nachhaltige Entwicklung vorantreiben können. Und nutzen es nicht adäquat und verbrennen damit die Leute, die du im Endeffekt brauchst in Zukunft, damit es funktioniert.
Ja. Also, du hast gerade gesagt, ESG erlaubt es nicht. Und da bin ich ganz klar der anderen Meinung. ESG erlaubt es durchaus, dass du das nicht tust. Dass du Leute nicht anzündest. Dass du die Leute nicht unter einem Nordstern verbindest. Und
absolut.
Es erlaubt es zu 100%.
Gebe ich dir recht.
Aber jetzt kommt der Unterschied rein zum ESG von früher. Und deswegen bin ich schon auch irgendwo ein bisschen Fan, trotz all der Vorbehalte, dass es jetzt gemacht werden muss. Denn früher war ESG einfach ein Greenwashing für Firmen, die es sich leisten konnten. Ja, also jeder konnte es machen, man wurde nicht aufgehalten, sich ein ESG-Banner irgendwo hinzuklatschen. Heute oder in Zukunft ist ESG ja aber Standard. Das heißt, um dich von der Masse abzuheben, musst du ja einen Schritt weitergehen. Und ich glaube, dass, wenn wir jetzt mal auf eine 10-20-Jahres-Achse gucken, werden Firmen auch früher oder später den unternehmerischen Mehrwert durchaus begreifen. Aber Stand heute ist es nicht der Fall. Das muss uns einfach klar sein. Gerade in Deutschland ist der wirkliche Mehrwert von ESG, glaube ich, nicht bekannt. Und die Firmen, die jetzt die Chance ergreifen und sehen, wie sie sich einen Marktvorteil, sowohl auf dem Arbeitsmarkt, wie aber auch gegenüber Investoren, gegenüber Kunden, gegenüber anderen externen Stakeholdern besetzen können, dieser nächste Schritt ist eben nicht nur zu sagen, wir machen was zum Thema ESG, sondern wir können unsere Roadmap erklären, wir können unsere Projekte erklären, die da wirklich was tun, wir können die veröffentlichen, wir können auch zeigen, was für einen Impact die wirklich haben. Und wenn es bloß, so blöd es jetzt klingt, unseren CO2-Fußabdruck um 5% senkt, aber wir können wirklich mal offensiv nach außen gehen und mehr sagen, als nur, wir machen irgendwas in die Richtung Nachhaltigkeit.
Wenn man sich jetzt mal aktuelle Studien anschaut zum Thema ESG, und wir reden ja immer nur wahnsinnig gerne daher, und jetzt hast du gesagt, was haben denn die Leute davon, wenn sie ESG machen? Jetzt unabhängig davon, dass sie nachhaltig sind, aber was hat man denn da für einen Vorteil? Und es gibt schon viele Studien dazu, wo man sagen kann, okay, was für einen Wettbewerbsvorteil habe ich denn, wenn ich diese ESG-Initiativen ernsthaft betreibe und versuche, sie nachhaltig umzusetzen, also nachhaltig erfolgreich umzusetzen. Jetzt gehen wir mal auf das Thema Daten ein. Also datengestützte ESG-Initiativen. Also nicht nur zu sagen, wir machen ja Leadership Development, sondern lasst uns mal überlegen, wie wir in Zukunft Führungskräfte entwickeln und es messbar gestalten und eine Reflexionsgrundlage aufbauen anhand von Daten, die sie erlaubt, das Ganze tatsächlich so ein bisschen mit mehr Nachdruck zu versehen. Aktuell sehen wir, funktioniert eher semi-gut, könnte auch mit Technologien, die heute existieren, deutlich anders gestaltet werden. Und da gibt es Studien dazu, alleine die, dass 80% der Unternehmen mit datengestützten ESG-Initiativen deutlich verbesserten Entscheidungen berichten. Zu sagen, wir sind schneller in unseren Entscheidungen, wir sind besser in unseren Entscheidungen, was zu mehr Nachhaltigkeit führt, weil wir Projekte vielleicht deutlich schneller umgesetzt bekommen.
Ja, oder weil wir Dinge nicht tun, die wir nicht tun müssen.
Richtig.
Ja.
50% höhere Effizienz in der Zielverfolgung in Unternehmen mit Echtzeitdaten in der ESG-Berichterstattung. Das heißt, wieder, wir haben Technologien, die uns dabei unterstützen können, den Hauptfokuspunkt nicht auf die Berichterstattung selbst zu legen, sondern auf die Initiativen, die wir umsetzen sollten, damit der Bericht zum Schluss gut gefüllt wird. Der Bericht selber lässt sich in gewisser Maße auch durch Technologien automatisieren, in gewissen Art und Weise. 35% gesteigerte Innovationsleistung durch ESG-getriebene Innovationsstrategien. Also eine Strategie darauf auszulegen oder auszurichten, dass ESG funktioniert, dass wir ESG-gerecht werden, führt zu einer höheren Innovationsleistung. Warum ist das so? Ja, na klar, weil die Organisationen, die im Bereich Social zum Beispiel Mitarbeiter oder Mitarbeitende oder Teams Schnittstellenarbeit optimieren, Führungskräfte entwickelt bekommen, zum Schluss innovativer arbeiten können. Das ist ja vollkommen klar. Wenn ich einfach nur irgendwo Leute rumsitzen habe, die mich den ganzen Tag anschreien oder Mikromanagement betreiben, Empowerment auch nur im Endeffekt eine Floskel ist, die an der Wand steht, wo soll Innovation herkommen?
Ja. Also was ich halt spannend finde, ist, was unterm Strich eigentlich drinsteckt, ist diese gemeinsame Vision und Strategie zu haben. Und natürlich ist für einen knallharten Wirtschaftler ESG jetzt nur ein Mittel zum Zweck. Das wird nicht deine wirtschaftliche Inhaltlichkeit verändern. Ja, du wirst deswegen jetzt nicht, keine Ahnung, das neueste Fließband erfinden oder was auch immer. Aber das Elementare, was ich daran finde, ist, wir tun ja bereits sehr viel in die Richtung Mitarbeitermarketing, Employer Branding, in das ganze Thema Führung. Wir stecken ja schon viel Geld in diese Initiativen. Mhm. Wir stecken ja schon viel Geld in das Thema Nachhaltigkeit, um zumindest den Anschein zu erwecken, so blöd es jetzt klingt. Wir tun bereits sehr viel. Mhm. Was hinter ESG und solchen Dingen steckt, ist eine Vereinheitlichung eines Vorgehens und ein gemeinsamer Nordstern, der uns dabei hilft. Und das, da ist gerade in sehr bürokratischen großen Firmen, gerade auch im Mittelstand, so viel links und rechts und oben und unten Initiativen, die von einer Abteilung mit einem Auftrag gemacht werden, dass wir extrem, wirklich extrem ineffizient sind. Und ESG ermöglicht uns auch in diesen strategischen Initiativen Effizienz reinzulegen.
Weißt du, was ich richtig geil finde? So im Nachhinein betrachtet, unser größtes Projekt, das wir bisher jemals gemacht haben, unabhängig davon, ob da auch alles gut gelaufen ist. Nein, würde ich nicht sagen, aber vieles ist gut gelaufen. Und in dieser Organisation, in der wir da gearbeitet haben, global, war ein Fokuspunkt, das hat mich extrem faszinierend. Es hieß immer, wir müssen das, was wir tun, sustained machen. Wir müssen das nachhaltig gestalten. Und da ging es nicht um Prozesse, Produktion, ja, sondern es ging um Führung. Es ging ausschließlich nur um Führung. Und es war da schon das Ansinnen zu sagen, wie kriegen wir Führung nachhaltig gestaltet, sodass die Leute im Endeffekt miteinander arbeiten können. Da muss ich auch wieder sagen, wenn wir über ESG reden, lasst mal Environment kurz mal beiseite, weil Environment praktisch Projekte umzusetzen, das kann man machen, indem man einfach Dinge einkauft und sagt, das setzen wir jetzt um, ja, und fertig. Und auch da gibt es Möglichkeiten heute über Daten, Change-Projekte, Transformationsprozesse und Transformationsprojekte so zu gestalten, dass sie nachhaltiger sind und wir nicht 7 Jahre brauchen, um gewisse Dinge umzusetzen. Wir haben erst letztens wieder mit einer Organisation gesprochen, die gesagt haben, sie implementieren seit 7 Jahren SAP. Freunde, das ist alles andere als nachhaltig. Also all das ist Nachhaltigkeit. Wenn wir über Wandel, über Kulturwandel diskutieren, über Veränderungsprozesse, Veränderungsprojekte, wenn das scheitert, ist es nicht nachhaltig. Wenn wir uns Gedanken
beziehungsweise machen. Beziehungsweise wenn es wenigstens schnell scheitern würde.
Okay, dann kann man daraus ein Resümee ziehen, aber auch das fehlt ja oft. Wenn wir uns die Change-Quote anschauen, da haben wir schon oft darüber gesprochen, nachhaltiger Change in Organisationen liegt bei 20%. 80% der Change-Projekte scheitern. Das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Und der Grund dafür ist, es sind immer die gleichen Gründe. Unternehmenskultur wird nicht berücksichtigt, die Leute werden nicht adäquat mit einbezogen in die Entscheidungsfindungen. Es gibt keinerlei Daten, die uns in Echtzeit aufzeigen, wo wir gerade stehen, welche Probleme wir haben und wo wir Entscheidungen treffen müssen, um voranzukommen. Und das Gleiche trifft auf ESG-Initiativen zu. Deswegen finde ich es so spannend, weil wir geben dem Ganzen eigentlich nur einen neuen Namen, einen neuen Namen, und versuchen da jetzt noch mehr Druck drauf zu kriegen auf diese Thematik, die, wenn Organisationen es genauso lösen, wie sie bisher ihre Projekte gelöst haben, nämlich nicht datenbezogen, ohne Datengrundlage, wir genauso scheitern werden wie vorher auch in den ganzen Themen.
Ja.
Ja, und da würde ich mir wünschen, die Leute denken, wieso reden die andauernd über ESG? Weil das, was Zweikern propagiert seit 10 Jahren, wie können wir datengestützt Change-Initiativen umsetzen? Wie können wir Change-Projekte messbar gestalten und messbar erfolgreich machen?
Wie können wir Strategien entwickeln?
Genau, und auch den Impact der Strategie auf die Organisation messbar gestalten. Wie können wir Leadership, also Führungskräfteentwicklung, mit Daten versehen, um ein Leadership-Monitoring aufzubauen, das es uns erlaubt, als Organisation die richtigen Entscheidungen zu treffen, was wir tun und was wir nicht tun. All das, wenn man kombiniert, führt zur neuen Zweikern ESG Impact Suite. Uns geht es nicht darum, dass wir danach ein geiles ESG-Reporting haben. Uns geht es darum, dass wir sagen, wie kriegen wir so viel Impact mit den ESG-Initiativen auf die Bahn, um tatsächlich wirksam zu werden,
nehmen wir uns vor. Und vor allem, wie kommen wir an den Punkt, also die ESG-Suite findet ihr auch in den Shownotes verlinkt, könnt ihr euch mal angucken. Was ich halt einfach unterm Strich am attraktivsten an dieser ganzen Sache finde, ist, dass du mal vereinheitlich denkst. Das ist für mich wirklich das A und O. Ich erlebe es einfach an so vielen Ecken und Enden. Ich glaube nicht, dass viele Firmen extrem viel neu machen müssten. Aber allein schon, weil du vorhin das Thema Environmental dankenswerterweise schon relativ früh raus hast, aber trotzdem, wenn wir den gleichen Schlüssel betrachten wie bei allem anderen, und das ist der Schlüssel Führung, wir haben auf vielen Führungsebenen so viele Entscheidungen, wo wenn ESG eine Strategie und auch eine parallel laufende Unternehmensstrategie, die in Synergie dazu steht, wirklich präsent ist, dann treffen wir manche Entscheidungen anders. Lassen wir dann alle Leute einfliegen? Gucken wir nach Carpooling? Schauen wir nach Zügen? Also all solche Sachen müssen wir hier alles ausdrucken? Machen wir manche Sachen digital? Wie dringend ist auf einmal Digitalisierung? wenn wir uns den Gedanken wirklich stellen müssen, haben wir über Covid auch gesehen, wie schnell auf einmal Digitalisierung ging, ja, obwohl wir es jahrelang verschleppt haben. Für mich ist ESG und die Verpflichtung dazu eine Chance, gerade in den frühen Jahren jetzt, einen effektiven Wettbewerbsvorteil an vielen Ecken zu ziehen. Und wenn man es konsequent umsetzt, auch mal einen Strich unter die Ewigprojekte zu finden und einen Fokus herzustellen. Weil ich sag's ganz ehrlich, nehmen wir mal das Thema Diversity und Nachhaltigkeit. Rein wirtschaftlich gesehen sehen wir mehr und mehr, dass die wirklichen Outcomes nicht schnell da sein werden. Das sind keine von heute auf morgen Effekte. Ja? Aber dann müssen wir auch unsere Projekte dahingehend fokussieren und sie sehr stark präzisieren, was machen wir für was, in welchem Zeitraum, welche Ressourcen setzen wir drauf, mit welcher Energie und mit welcher Zielsetzung. Weil wir machen ja Diversity und Ökologie nicht zu ihrem Selbstzweck, sondern so blöd es klingt, aus einem wirtschaftlichen Interesse. Wir machen Ökologie, weil wir in 30 Jahren noch produzieren wollen. Wir machen Diversifikation, weil wir nicht einfach nur noch den weißen Mann in unserem Büro sitzen haben können und wollen, sondern weil wir andere Workforce brauchen unterm Strich und die auch möchten, damit wir bessere Entscheidungen treffen. Aber nicht, weil wir ökologische Firmen sind, sondern weil wir Firmen sind. Ne? Und das hoffe ich einfach, dass wir gerade jetzt mit unseren Partnern in den ersten Jahren einfach ein bisschen auf die Kette bekommen. Fokussierung, einen gemeinsamen strategischen Nordstern mit den richtigen Daten, mit den richtigen Vorgehen und dann steckt das Wort Kosteneffizienz und Kosteneinsparung.
Das ist total geil. Wir in Deutschland, wir reden über Nachhaltigkeit und bei uns fallen die Brücken zusammen. Und auf der anderen Seite diskutieren wir darüber, wie wir.
Ja, ich glaube, es gibt kein Land, wo keine Brücken zusammenfallen. Ne? Also,
aber es gibt kein Land, wo die Bahn so scheiße fährt wie bei uns.
Ja, nee, wir fangen jetzt nicht zum Ende der Folge mit der Bahn an, weil ich muss heute schon Auto fahren.
Die ist nachhaltig.
Immerhin mit Ökostrom.
Ja. Das ist schon mal das Wichtige. Ja. Die Folge ist deutlich kürzer geworden als unsere anderen Folgen. Das hat aber auch mit unserer Gesprächsgeschwindigkeit zu tun, das muss man dazu sagen.
Ja, ihr müsst auf 0,5 vielleicht runterschalten manchmal.
Also bei mir, bei das könnt ihr bei 1 bleiben. Einfach bei mir bei 0,5 und immerhin
immer switchen.
Ja. Ja. Mir ist es echt ein Herzensthema, dass wir die Chancen jetzt nutzen, auch innerhalb von Deutschland jetzt, auch wenn es wirtschaftlich oft nicht so leicht ist, man sagt, okay, Langzeitinvestitionen sind schwierig für viele Organisationen gerade im Moment. Und es ist sicherlich nicht leicht auch für viele Organisationen. Wenn man jetzt gerade auch Nachrichten sich des Öfteren durchliest, hört man eigentlich nur Hiobsbotschaften die ganze Zeit und sehr, sehr negative Neuigkeiten. Das müssen nicht immer sündhaft teure Projekte sein, sondern da geht es tatsächlich einfach manchmal um, das ist eine Einstellungssache.
Es ist für mich nicht mal eine Einstellungssache. Es ist für mich unterm Strich eine Frage, wenn wir schon aufwenden müssen,
dann richtig.
Wie schaffen wir Synergien und Effizienzen dahinter?
Richtig.
Das ist für mich alles, weil ihr macht ja eh schon Sachen dazu.
Ja.
So oder so. Es muss halt einfach mal gebündelt und unter einen Hut gepackt werden.
Das ist total faszinierend, wenn man sich alleine so Strategiemaßnahmen anschaut, zum Thema Strategy. Und mal danach sich anguckt, und gibt es auch viele Studien dazu, wie hoch die Quote der Mitarbeitenden in den Organisationen ist, die tatsächlich verstanden haben, was diese Strategy eigentlich für einen Effekt haben soll.
Ja.
Dann sind das nur 5%. 95% der Leute verstehen wenig bis gar nicht, was diese Strategie für einen Einfluss auf ihre tägliche Arbeit hat.
Ja, und ich brauche nicht mal 100%. Ne?
Ja, aber mehr als 5 wäre schön.
Aber mehr als 5 wären cool, ja. Oder allein schon die kleinen Entscheidungen, die jeder Mitarbeiter täglich trifft, wenn die wenigstens in einem irgendwo erkennbaren Rahmen einfach eingegossen werden, dann habe ich auch einen echten Mehrwert meiner eigentlichen Tätigkeit. Weil ich wette mit euch, all die Sachen, die eh schon zu ESG gemacht werden, sind nicht so präsent bei den Leuten, weil es von unterschiedlichsten Kleinabteilungen getrieben werden, die einfach dann mit ihrem neuen Logo, mit ihrem neuen Ding, mit ihrer neuen Initiative durch die Tür kommen. Aber das hat ja keinen gemeinsamen roten Faden. Und das frustriert Mitarbeitende, weil du immer das Gefühl hast, wir machen die Arbeit und irgendwelche Pseudo-Abteilungen treiben irgendwelche Säue durchs Dorf. Das ist das Problem für viele Mitarbeitende, weswegen sie dann natürlich sagen, verstehe ich nicht.
Absolut. Das war eine schöne Folge, Jonas. Da sind wir jetzt diesem ESG-Thema schon, finde ich, sehr gerecht geworden. Das erfüllt mich ein bisschen mit Glück irgendwie gerade.
Ja, und wir haben die Folge extra nachhaltig gemacht. Wir haben sie diesmal nicht, wie eigentlich ursprünglich angekündigt, direkt nach der ersten Folge aufgenommen gehabt, sondern wir haben uns extra nochmal ins Auto gesetzt und sind nochmal ins Büro gefahren, um sie neu aufzunehmen. Nur für euch.
Ich bin mit dem Fahrrad.
Du bist mit dem Fahrrad gefahren, aber ich konnte leider nicht mit dem Zug fahren.
Ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Ich bin sehr nachhaltig im Moment. Ich habe nicht mal ein Auto.
Ja, aber nicht, also ja, okay, Moment, das diskutieren wir jetzt nicht zu Ende, weil dein neues Auto ist, glaube ich,
Nee.
Wird ja, zumindest produziert.
Wird produziert, ich habe aber im Moment kein Auto. Ich war alles mit dem
Fahrrad. Weil er es wollte, weil natürlich, weil er verzichten wollte, weil er gesagt hat, 2 Monate ohne Auto, das ziehe ich mir jetzt an diesen
Schuh. Ich fahre tatsächlich gerne Fahrrad. Ja. Da gibt es bei mir tatsächlich gar nicht so viel zu
Ich mache euch mal Bilder, wenn wir uns das nächste Mal im Büro sehen, wie oft da das Fahrrad steht und wie oft dann, sobald ein Auto da ist.
In den Shownotes. Ja. Wie der Andi in seine 500 PS-Schüssel einsteigt. Genau, genau. Und drin erstmal den Verstärker
aufnimmt. 2 Meter fährt, aussteigt und nach Hause geht.
Aber da nochmal 30 Liter Benzin super genau, plus reinhauen,
richtig.
Bevor er das macht. So läuft das. Nee, ich muss ja vorhin schon 20 Liter reintanken, damit ich es überhaupt starten kann.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist ja, muss ja warm laufen.
Hast du schon die Tankstelle für zu Hause?
Ja klar, logisch.
Ja, weil in Oberbayern, daneben. Das dürfte nicht falsch stehen, es gibt ja diese ganzen Charger, die man sich jetzt an die Wand hängen kann zu Hause. Ja. Bei uns sind es Mini-Tankstellen
für Super Plus. Super Plus.
Genau,
ja. Nicht Super Plus.
Ja, super Plus.
Die 110 Oktan laufen
super, mit. Super Plus Racing.
So ist es. Ja. Genauso wie ich jede Woche 2 neue Reifensätze verblase, wenn ich ins Büro fahre. Mhm. Ja, weil ich
der die Geruch vom verbrannten Reifen.
Sehr gut. Schön, dass wir jetzt noch so einen schönen Abschluss gefunden haben.
Finde ich auch.
Nachhaltigkeit. Ja. Ja, also lasst uns Spaß haben mit dem Thema ESG. Lasst uns gucken, dass wir das nachhaltig gestalten.
Und schaut euch mal die ESG-Suite an.
Genau.
Die ihr auf unserer neuen Website findet, wo ihr auch so viel weiteren Content findet.
Und glaub, das ist die umfangreichste Homepage, die wir je gemacht haben. Zwischendrin habe ich mir gedacht, als wir die so designt haben, dachte ich mir so, Wahnsinn, da kommen wir eigentlich relativ schnell durch. Und dann hat es Monate gedauert.
Wie immer.
Das ist die abgefahren geilste Homepage, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Und ich bin absolut nicht verzerrt in meiner Wahrnehmung.
Nein, absolut
nicht. Absolut nicht. Das ist die objektivste Meinung zu unserer Homepage, die ihr jemals hören werdet. Leck mich am Arsch, ist die Affengeil. So, viel Spaß mit zweikern.com. Wenn ihr noch ein /ESG hinten dran haut, kommt ihr direkt in die ESG Impact Suite. Und in dem Sinne freue ich mich jetzt schon auf Folge 143. Da können wir schon mal kurz anteasern.
Oh,
da wird's um Teams gehen.
Um Teams.
Teams.
Das muss man flüstern.
Sehr schön, ja. In dem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.